Herzlich willkommen zu der neuen und weiteren Folge von dem Podcast Medizin 3.0. Heute auch wieder dabei euer Host Ivan Golovko und heute haben wir als Gast Dick Egmont. Und heute wollten wir uns mit Dick über das Thema Schwindel unterhalten. Dick, kannst du uns vielleicht Schwindel definieren und sagen, welche Arten von Schwindel gibt es?
Schwindel ist eine sehr häufige und sehr lästige Symptomatik, die da ist. Und bevor man entsteht, welche Ursachen es für Schwindel gibt, muss man erstmal verstehen, was Schwindel eigentlich ist und wie Schwindel entsteht. Und ich habe da eine Theorie, die wir auch in unserem Buch beschrieben haben. Und die ist wie folgt. Es gibt in unserem Hirnstamm, gibt es einmal an der linken Seite und an der rechten Seite, da gibt es einen Kernkomplex von Leiters, so heißt das. Das nennt man auch die Nucleus vestibularis lateralis. Da haben wir einmal rechts und einmal links haben wir da eins. Und in dieser Kernen im Hirnstamm kommen afferenten Informationen einmal aus dem visuellen System, einmal aus dem Gleichgewichtsorgan, einmal aus der hochzervikalen Wirbelsäule. Das sind die drei sensorischen Informationen, die auf Leiters kommen. Die Informationen werden dort verarbeitet und die werden dann weitergeleitet, einmal an das Großhirn, einmal an das Kleinhirn und einmal in das Rückenmark. Und diese sechs Inputs, die wir dann quasi haben, die sind links und rechts in etwa gleich. Das ist normal. Und wenn jetzt dieser Input ungleich ist, dann entsteht sowas wie Schwindel, wenn das Gehirn diese Ungleichheit nicht mehr ausgleichen kann. Dann entsteht sowas wie Schwindel oder dann versucht man vielleicht auch mit den Augen Halt zu haben. Das heißt, man macht solche Bewegungen, die wir auch dann einen Nystagmus nennen. Letztendlich den Versuch, den Schwindel dann letztendlich zu unterdrücken. Das heißt, wenn diese drei Inputs, wenn die nicht stimmen, zum Beispiel wenn der Horizontallinie nicht da ist, ja, dann wird man auch reisekrank. Ja, dann ist dann der Nervus vagus wird dann aktiv. Das heißt, Übelkeit spielt dann auch oft mit einer Rolle, weil der Nervus vagus dann auch direkt den Magen betrifft. Jetzt ist es so, dass wir dann sagen, okay, wenn wir jetzt keine symmetrischen Input haben auf diese Deiteskerne, dass dann sowas entsteht wie Schwindel. Und es gibt dann drei Möglichkeiten, wodurch dieser Schwindel dann entstehen kann. Erstmal kann es sein, dass das visuelle System nicht funktioniert. Das sieht man oft bei zentralen neurologischen Störungen. Das visuelle System, dass die Augenmuskeln, dass die Hirnnerven nicht richtig ansteuern. Da können wir mit Physiotherapie nicht zu viel machen. Das müssen wir natürlich dann auch ausschließen. Dann die zweite Art von Schwindel ist, dass es die Asymmetrie gibt, ausgehend von den Gleichgewichtsorganen. Ja, das ist die sogenannte benigne paroxysmale Positionsschwindel. Das ist ein Schwindel, der sehr gut vom HNO-Arzt diagnostiziert werden kann und die mit sehr gut mit gezielten Übungen behandelt werden kann. Und dann die dritte Art von Schwindel ist die sogenannte cervogogene Schwindel. Dass die cervogogene Schwindel dann letztendlich durch eine Afferenzasymmetrie aus der hochzervikalen Wirbelsäule entsteht. Das heißt, dass eine Blockierung zum Beispiel auf C1, C2, dass dadurch dann auch diese Afferenzasymmetrie dann die Schwindelsymptomatik auslöst.
Und wie kann der Patient das für sich vielleicht zu Hause unterscheiden? Sagen wir mal, ob er jetzt den cervicogenen Schwindel hat oder eine andere Form. Gibt es ein paar einfache Möglichkeiten, wie man sich das zu Hause vielleicht einmal kurz für sich eingrenzen kann?
Ja, dafür gibt es Möglichkeiten. Es soll dabei berücksichtigt werden, dass man erstmal weiß, ob es eine zentrale oder periphere Schwindel ist. Ja, wenn das visuelle System die Ursache ist, dann ist das eine Form von zentraler Schwindel. Wenn das Vestibulum oder die hochzervikale Wirbelsäule die Afferenz der Asymmetrie verursacht, dann ist es ein peripherer Schwindel. Und es gibt noch eine dritte Form von peripherer Schwindel. Und das ist eine sogenannte vaskuläre Schwindel. Das heißt, dass die Gefäße, die in der Halswirbelsäule, einmal hier hinten die Arteria vertebralis und einmal hier vorne Arteria carotis, dass die letztendlich dann auch dafür sorgen, dass die Durchblutung in den Kernkomplex von Deiters nicht ausreichend gesichert ist und dass dann dadurch eine Art von Schwindel entsteht. Ja, sodass wir dann drei Arten von peripherer Schwindel haben. Und die Differenzierung zwischen peripherer Schwindel und zentraler Schwindel, das kann quasi nur ein Arzt machen. Und da möchte ich jetzt hier auch keine weiteren Sachen darstellen. Ein Hinweis, dass es ein cervicogener Schwindel ist, dann ist das maßgeblich, ist es ein Drehschwindel. Das heißt, wenn man den Kopf in eine Position bringt, dass dann ein Nystagmus oder ein Schwindel entsteht. Das ist ein Hinweis darauf. Manchmal kann es auch sein, wenn man nach oben guckt und es entsteht dann der Schwindel, dass es dann ein Hinweis ist auf eine vaskuläre Schwindel. Ja, und diese vaskuläre Schwindel, das muss natürlich dann auch wieder differenziert werden. Wie ist die Qualität der Gefäße? Es gibt zwei Gründe, warum die Gefäße eng sind und dadurch weniger Blut da nach oben kommt. Der erste Grund ist, dass die Gefäße arteriosklerotisch sind. Das heißt, dass durch die interne Plaques an der Innenseite der Arteria vertebralis, dass dadurch nicht genug Blut hochkommt, was man vor allem bei älteren Leuten sind und bei Leuten, die mit einem sedentären Lebensstil, dass dann dadurch die Arteriosklerose auch in jüngerem Alter schon stattfinden kann und dass dann dadurch diese vaskuläre Form von Schwindel entsteht, dann ist das natürlich für Physiotherapeuten dann natürlich nicht so gut zu behandeln. Wenn die Gefäße eng sind durch eine erhöhte Sympathikus-Tonus, bei zum Beispiel einer erhöhten negativen Stress, dann kann der Schwindel letztendlich dann auch stressinduziert sein. Und so entstehen dann drei Arten von Stress, die durch Physiotherapeuten beeinflussbar sind. Einmal über das Vestibulum, zweitens über die cervicale Wirbelsäule, die cervicogene Schwindel, vestibuläre Schwindel, cervicogene Schwindel und die dritte, das ist ein Schwindel, die nennen wir auch die schnelle vertebrobasiläre Insuffizienz.
Und welche Patientengruppen sind besonders dafür gefährdet, einen Schwindel zu bekommen? Wir haben ja schon erwähnt, dass eben Leute, die viel sitzen oder die etwas älter sind, was aber nicht heißt, dass alle Menschen, die viel sitzen, einen Schwindel bekommen. Was sind so die Ursachen oder mögliche Risikofaktoren für einen Schwindel?
Also es gibt über 200 Ursachen von Schwindel, die kann ich jetzt hier nicht alle benennen. Das kann auch eine Mittelohrentzündung sein, die das herbeibringt oder andere Sachen. Das heißt im Prinzip Abweichungen in diese drei Systeme, die eine Afferenz-Asymmetrie verursachen, können allerhand Schwindel sein, zusätzlich noch zu der Gefäßkomponente, doch recht breit gefächert ist, was da letztendlich getan werden kann. Was der Arzt machen kann, wenn Schwindel hat, letztendlich die ernsthafte, diese zentralneurologische Schwindel ausschließen. Das heißt, Physiotherapeuten können das auch mit einem Screening-Verfahren, wie sind die Augenbewegungen, wie ist das Gehör, kann man mit einem einfachen Gehörtest, kann man screenenderweise schauen, okay, wie sieht es aus mit der zentralen Neurologie, wenn es auch keine weiteren zentralneurologischen Symptome gibt, dann weiß man, okay, die Wahrscheinlichkeit kann man dann minimieren, dass es euch dann unter rote Flaggen geht. Auch natürlich am besten mit einer Doppleruntersuchung mit Ultraschall kann man einen Gefäßstatus feststellen, ja, ob die Durchlässigkeit der Gefäße vorhanden ist. Wenn diese herabgesetzt ist, dann kann man dann sagen, okay, ist die durch Stress herabgesetzt, wenn es eine funktionelle VGI gibt. ist sie durch arteriosklerotische Plaques herabgesetzt und dann ist es eine strukturelle Art von VBI. Ja, und wenn man diese strukturelle VBI hat, dann ist das dann auch keine Indikation für Physiotherapie oder manuelle Therapie. Dann kann man da quasi eigentlich nichts machen. Ja, höchstens versuchen, über Lifestyle-Modifikationen das Ganze rückgängig zu machen, aber das ist nicht so einfach.
Okay. Also kann man bestimmte Schwindelarten auch mit manueller Therapie behandeln? Und sagen wir mal, Patient hatte einen cervicogenen Schwindel und er wurde auch durch den Arzt abgeklärt. Was würde ein Physiotherapeut in dem Fall machen?
Also was dann sinnvoll ist, um das zu schauen, okay, wie ein cervicogenes Schwindel geht dann auch mit reversiblen Hypomobilitäten in der hochzervikalen Wirbelsäule einher. Ja, sodass das dann eine wunderschöne Indikation ist für manuelle Therapie, um das Ganze dann auch mobilisierend mit oder ohne Impuls dann letztendlich darzustellen, auch wenn natürlich dann alle weiteren Kontraindikationen sauber abgeklärt worden sind. Das ist die Möglichkeit bei einem cervicogenen Schwindel, das heißt, wenn es die Asymmetrie gibt, ausgehend von der hochzervikalen Wirbelsäule.
Und das geht natürlich auch mit einer aktiven Behandlung einher, weil viele Therapeuten machen gern manuell und arbeiten gern mit der Halswirbelsäule, aber man erlebt es doch oft, dass sie auch wenig Übungen gerade gegen den Schwindel mitgeben.
Ja.
Gibt es denn bestimmte Übungen, die man explizit gegen den Schwindel machen kann?
Also wenn die Schwindel cervicogen ist und der Manualtherapeut hat die Asymmetrieafferenz aufgelöst, ne, dann kann man sagen, okay, damit verhindert wird, dass die Asymmetrieafferenz wieder auftritt, ja, dass man damit einfache Übungen, ja, Kinn einziehen, Kopf nach links und nach rechts rotieren, etwas höher, Kopf nach links und Kopf nach rechts rotieren, dass man da quasi die Beweglichkeit dann damit aufrechterhalten kann. Ja, aber das sind Bewegungen, die man tagtäglich macht. Und wenn man die Bewegungen nicht macht, dann müssen es halt Übungen verschrieben werden. Das ist quasi zu der cervicogenen Schwindel. Was natürlich ganz spannend ist, ist, wenn der Schwindel die Ursache hat im Vestibularsystem. Ja, da gibt es diese drei Bögen, einmal ein horizontaler, einmal eine hintere und einer vorne. Ja, da werden quasi die drei Dimensionen werden da abgestellt und dann sind es halt diese Bögengänge. Ja, und da sind ganz kleine Knöchelchen, die Otolithen, die sind da drin. Und wenn ich meinen Kopf drehe, wenn ich meinen Kopf bewege, dann bewegen diese Otolithen auch und dadurch wird letztendlich die Schwerkraft nach unten lokalisiert. Und manchmal auch stressinduziert, können diese Otolithen nicht richtig in diese endolymphatische Bahnsysteme rollen. Und dann gibt es gezielte Übungen, die dafür entworfen sind, damit man das beheben kann. Und bei IFAMT haben wir da zwei Übungen, die zur Physiotherapie dazugehören. Uns ist mittlerweile bekannt geworden, dass es heutzutage in den Standard der Physiotherapeuten nicht immer vorhanden ist. Deshalb haben wir auf unserer Seite funktionelleübungen.de sind diese Übungen jetzt neu dazugekommen mit ganz hinten unten aus Übungen 70a und 71b. Ja, wo man dann diese Lagerungsposition mit Kopfbewegung, mit Drehbewegungen, den Schwindel abwarten, bis der Schwindel wieder weggeht und dann in eine andere Position wieder und dann wieder hochkommen. Und letztendlich als Möglichkeit, um diese Otolithen, diese Steinchen in diese Röhrchen wieder in Bewegung zu bringen. Und da gibt es mittlerweile auch gute Evidenz darüber, dass das Ganze dann auch wirksam ist.
Und es gibt auch bestimmte Lebensstilfaktoren, die eben ziemlich starken Einfluss darauf haben, ob man jetzt einen Schwindel bekommt im Leben, im Verlauf des Lebens oder nicht. Welche Faktoren sind das? Ich vermute einmal Stress und Körperhaltung.
Da kommen wir natürlich dann bei den Klassikern, die wir in unserer Podcast-Reihe hier jetzt mittlerweile des Öfteren dargestellt haben. Ja, das sind die Basisfunktionen, die wir brauchen, letztendlich dafür zu sorgen, dass wir gut um uns kümmern. Ja, und das sorgt dafür, dass du sorgt dafür, dass du gut isst. Ja, Essen sorgt dafür, dass du trinkst, sorgt dafür, dass du schläfst, sorgt dafür, dass du träumst, dass du ein gutes Sexualleben hast. Sorgst du ausgeruht bist, sorgt dafür, dass du den Abwechslung zwischen Ergotrop und Trophotrop da hast. Sorgt dafür, dass du eine aerobe Kapazität hast. Ja, wenn du Zeit und Aufmerksamkeit investiert in diese sogenannte Basisfunktionen, ja, dann nimmt deine Resilienz dadurch zu und dadurch ist es dann auch besser. Das gehört dann Menschen, die sie das leben. Das gehört dann nicht zu der Kategorie unserer Schwindelpatienten.
Nun ist es oft so, dass viele, die Schwindel haben, auch Autofahren oder Fahrrad fahren müssen. Wie stehst du dazu? Ist das sinnvoll oder sollte man bei Schwindel lieber nicht mehr mit dem Auto oder mit dem Fahrrad fahren?
Ich denke, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten möchte. Ich denke, da gibt es allerhand haftungstechnische Sachen. Das sind Sachen, die dann die entsprechenden Fachärzte beurteilen können, indem sie irgendwelche Gutachten darstellen.
Und kann zum Beispiel durch das Fahrradfahren oder Autofahren ein Schwindel verursacht werden? Ist das auch ein Faktor, wie man zum Beispiel, je nachdem wie man sitzt oder wie eben die Fahrt in dem Fall verläuft?
Der Schwindel wird dann meistens doch eher als Beifahrer oder als Rücksitzfahrer verursacht. Wenn man selber Auto fährt, dann sorgt man meistens dafür, dass man die Augenlinien horizontal lässt, ja, sodass die Fahrer selber meistens am wenigsten betroffen sind, je nachdem, wie man fährt. Ja, es kann eine Passstraße hoch in den Alpen, kann durchaus auch eine Schwindelprovokation da sein, wenn die Afferenzasymmetrie schon vorhanden ist. Ne? Da kommt quasi dann den Pass über den kleinen Bernhard, kann dann letztendlich dann dafür sorgen, dass das dann zu schwindelerregend wird.
Und wie sieht es aus mit dem Fahrradfahren? Kann eine falsche Einstellung vom Fahrradsitz zum Beispiel einen Schwindel mitunter verursachen?
Ja, das wird natürlich dann sehr spekulativ. Ja, man kann dann sprechen von einem Bike-Fitting, ja, dass wenn man durch eine falsche Einstellung, wenn der Lenker zu niedrig ist, dass man dann quasi zu viel in diese Position kommt. Ja, dass dadurch dann die Gefäße dann hier dann auch in Bedrängen kommen und dass es dann dadurch zu einem Schwindel kommen kann. Das ist letztendlich natürlich da, aber von der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass durch die Bewegung, durch die Tätigkeit des Radfahrens letztendlich dann die Zirkulation insgesamt natürlich auch wieder angeregt. Ja, sodass ich nicht so viele Patienten kenne, die sagen, hey, bei Fahrradfahren bekomme ich Schwindel. Das ist meistens dann das Aufstehen, ne, das Verändern von Positionen oder wenn man liegen ist und man dreht sich auf eine andere Seite. Ja, das sind meistens die auslösende Faktoren.
Man erlebt es auch öfter, dass Patienten, die unter Schwindel leiden, auch sagen, es könnte von den Medikamenten kommen. Was würdest du solchen Patienten raten? Was sollten sie in dem Fall tun in Bezug auf die medikamentöse Behandlung?
Ich halte mich da sehr zurück. Sie sollten da Kontakt aufnehmen mit ihrem Arzt und fragen, ja, ob das so ist.
Also grundsätzlich ist es wichtig, dass wenn ein Schwindelsymptom auftritt, man zunächst sie mit einem Facharzt abklärt, ist das richtig?
Zu schauen, welche Faktoren es gibt, um auszuschließen. Sind die Gefäße arteriosklerotisch? Wie ist die Afferenzasymmetrie? Wie funktioniert das vestibuläre Organ? Wie funktioniert das Gehör? Und wenn man all diese Faktoren dann da hat und es gibt dann eine Asymmetrie ausgehend von der HWS, kann man das ganz klar differenzieren. Und dann wird auch ein Schuh draus.
Man erlebt es auch immer öfter, dass Patienten, wenn sie Schwindel oder ähnliche Symptome bekommen, versuchen, das selbstständig zu behandeln, sagen wir mal, durch Übungen, die sie bei YouTube oder anderen Plattformen finden. Wie ist deine Einstellung dazu? Ist das etwas, was man auch wirklich selbstständig behandeln kann?
Ich denke, dass es bestimmte Arten von Schwindel, die kommen und die gehen. Eine cerebrogene Schwindel oder auch eine begnickte paroxysmale Positionsschwindel, dass die Steine auch wieder von alleine ins Rollen kommen oder dass die Blockierung auf C1, C2 sich automatisch dann auch wieder selber löst. Das ist halt die gute Sache, dass die Natur die Möglichkeiten hat, das zu machen. Eine therapeutische Intervention wird dann sinnvoll, wenn die Natur es letztendlich nicht schafft, diese selbstheilende Maßnahmen durchzuführen. Und dann kann man sagen, okay, dann muss man die Steinchen durch gezielte Übungen an einen Schubser geben oder man muss das Gelenk einen Schubser geben, damit die Asymmetrie, die Afferenz-Asymmetrie, so muss ich jetzt sagen, dass die dann quasi dann wieder normalisiert wird. Und wenn Leute das selber machen können, dann ja. Und wenn es natürlich dann eine Gefäßsache ist, ja, dann wird es natürlich komplexer, aber dann wird natürlich die ganze Stressmanagement-Lifestyle-Schiene wird ausgefahren. Und wenn vaskulär ist, dass die Gefäße arteriosklerotisch sind, dann gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten.
Wie stark spielt der Zeitfaktor beim Thema Schwindel eine Rolle? Also wie du gesagt hast, kann man auch eventuell den Schwindel auch von alleine weg. Ist es grundsätzlich auch wichtig, da sich das Bewusstsein zu holen, dass es auch mal ein bisschen länger dauern kann? Oder wie ist da der Zeitfaktor?
Also normalerweise finden sehr viele Wiederherstellungsprozesse in unserem Körper innerhalb von einer Woche statt. Die Proteoglykane haben eine Halbwertszeit von 1,9 bis 9,4 Tage. Das heißt, wichtige Substanzen in unserem Körper werden innerhalb von einer Woche zersetzt. Das kann natürlich durch Stress kann das etwas herabgesetzt sein. Aber dann sage ich, okay, bevor man nach 14 Tagen da eine Änderung sieht, dann würde ich sagen, okay, warte ab. Lass es dann selbst ausheilen, und wenn es nach 14 Tagen, vielleicht manchmal auch 3 Wochen, dann kann man, wenn es bis dahin nichts wird, dann ist es ein Grund, um dann zum Arzt zu gehen.
Ein Schwindel wird zum Teil auch durch eine Ohrentzündung verursacht. Was kann auch noch dazu führen, dass eben eine Ohrentzündung entsteht? Gibt es da noch andere Faktoren?
Na gut, das sind natürlich Infekte, die es da gibt. Ne? Man sieht das oft bei Kindern, dass die sehr häufig verrotzen. Das heißt also eine Naseninfekt über das Rohr von Eustachius dann auch im Mittelohr kommen kann und dann dadurch eine Mittelohrentzündung verursachen kann und dann dieser Entzündungsprozess dann auch sehr nah ist am Gleichgewichtsorgan, dass dadurch dann das Gleichgewichtsorgan dann auch beeinflusst kann und dass dadurch dann die Afferenz-Asymmetrie entsteht mit den entsprechenden Schwindelvorsorgen. Das heißt, Infektionen können es da sein. Manchmal kann es auch sein, dass die Leitung, ja, der Nervus, der Hirnnerv, dass es da ein Neuronom gibt, ne, dass dann quasi die Impulse, die aus der Peripherie dann nach zentral geleitet werden, dass die nicht weitergeleitet werden können, weil es ein Neuronom gibt. Das heißt, in das umliegende Bindegewebe gibt es dann eine Verdickung und dadurch wird die Fortleitung herabgesetzt. Und dann entsteht natürlich dann auch die Afferenz-Asymmetrie, ja, wenn ich hier mein Vestibular an einer Seite nicht gut funktioniert. Und dann kann das dann natürlich dann auch entsprechend zu Schwindel kommen. Ja, das heißt, die Differentialdiagnostik ist doch recht weitgreifend.
Was würdest du jetzt auch nochmal einem Punkt mitgeben, der vielleicht schon mal Schwindel hat oder vielleicht jemanden kennt, der Schwindel hat? Was sollte der für heute auch nochmal für sich mitnehmen, um das zu vermeiden? Beziehungsweise, welche Schritte sollte er oder sie unternehmen?
Nein, dann allererste ist fragen, okay, wie sieht es bei mir aus? Ja, habe ich diese zentral neurologische Sachen, das heißt, kann ich gut hören, wie sieht es mit meinem Physis aus, dass man da quasi einen Haken dran macht. Das kommt nicht so oft vor, aber man muss es natürlich ausschließen. Dann die zweite Frage, wie ist mein Gefäßstatus? Wenn ich schon mal Bypasses hatte oder wenn ich Medikamente nehme, um mein Cholesterin zu senken, wenn ich einen hohen Blutdruck habe, okay, dann weiß ich gut, da ist dann wahrscheinlich den Gefäßstatus spielt da eine Rolle. Dann soll ich dann doch mal das nächste Mal ein Stückchen mehr bewegen gehen. Wenn ich meinen Kopf nicht gut drehen kann und wenn mein Schwindel durch eine Drehbewegung provoziert wird, dann kann es dann sein, dass man sagt, okay, da kann die Afferenz-Asymmetrie aus der hochzervikalen Wirbelsäule gehen. dann macht es Sinn, zu einem geschulten Therapeuten, also Physiomanualtherapeut, zu gehen, letztendlich dann die Bewegung zu normalisieren. Ja, und last but not least, wenn der Schwindel entsteht, auch durch das Gleichgewichtsorgan, das heißt auch die Lagerschwindel, dass man dann sagt, okay, nach 2-3 Wochen ist das immer noch da und dass man dann das dann von entsprechenden HNO-Arzt dann quasi dann abklären lässt, dass man dann auch die ernsthafte, die bösartige Ursachen für Schwindel, dass man die dann ausschließt, dass man sagt, okay, ich habe eine gutartige Lagerungsschwindel und damit kann ich dann auch dann gut leben.
Hast du noch ein paar abschließende Worte zu einem Patienten, der es vielleicht für sich vermeiden könnte? Welche Faktoren oder welche Dinge kann er nochmal abschließend tun, um den Schwindel erst gar nicht zu bekommen?
Also allererste ist, dass man wissen muss, dass ein Schwindel ein sehr einschränkendes Symptom ist. Ja, wenn man mal Schmerzen hat, wenn man mal Nackenschmerzen hat, dann kann man eigentlich noch weiter ganz gut leben. Es ist halt lästig, aber Schwindel, das kann manchmal kann man das komplett aus Gefecht stellen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man den Schwindel einschätzen soll. Und wenn man selber ahnt, dass da sowas wie negativer Stress eine Rolle spielt, dass man da mal in sich geht, was kann ich da tun oder wie ist mein Lifestyle? Okay, geht der Kampf mit dem inneren Schweinehund, geht dann wieder los, dass dann der Schwindel vielleicht ein Ansatz ist, um quasi hier nochmal weiter anzusetzen. Und last but not least, dass man weiß, okay, ärztlich, also medizinisch gesehen, sind mein Schwindel keine ernsthafte Sachen. Es gibt keine Entzündungen, es gibt keine virale Infekte, es gibt keine Tumoren, es gibt keine Bösartigkeit. Mein Gehirn wird gut durchblutet. Denn dass man das dann quasi dann weiß, dass das dann schon in Ordnung ist. Und dann kann man mit den Schwindeln dann auch besser schlafen und dadurch geht das Stressniveau auch schon wieder runter und dadurch kann der Schwindel alleine dann auch schon wieder weggehen. Ja, das heißt, nimm dieses und verantwortungsvoll mit deiner Schwindelsymptomatik. Das ist mein Rat.
Vielen Dank, Dick, für deine Zeit und deine Expertise. Heute haben wir den Schwindel im Detail besprochen, sowie mögliche Ursachen abgeklärt und konkrete Schritte besprochen, was man bei einem Schwindel machen kann und vor allem, was man tun kann, um Schwindel zu vermeiden. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und wenn ja, hinterlasst ein Gefällt mir und ein Abonnement. Und ich freue mich, euch auch wieder bei der nächsten Folge dabei zu haben, auch bei unserem nächsten Gast. Vielen Dank.